Zwei Drittel aller erwachsenen Männer, die Hälfte aller erwachsenen Frauen und 1 von 6 Kindern in Deutschland sind übergewichtig. Übergewicht und seine extreme Form, die Adipositas, werden zunehmend zum Problem für Deutschland. Laut Daten der World Obesity Federation kosten Übergewicht und Adipositas das Land jedes Jahr rund 113 Milliarden Euro. Das sind 2,6% des BIP, die Tendenz klar steigend. Nun hat sich die Arbeitsgruppe Strategien zur Prävention und Therapie der Adipositas der Leopoldina mit dem Thema befasst. Im Januar hat sie ihre Ergebnisse in einer nationalen Empfehlung veröffentlicht. Professor Dr. Iris Pigeot, ihres Zeichens wissenschaftliche Leiterin am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen, ist die Co-Autorin des Papiers. Im exklusiven Radioaktiv-Interview spricht sie über Gründe und Folgen der, wie die Leopoldina es nennen, Adipositas-Epidemie und zeigt Wege auf, wie das Problem zu lösen ist.
Die Radioaktiv-Umkleidekabine.
Frau Professor Pigeot, Sie sind Co-Autorin dieses Leopoldina-Fokuspapiers mit dem Titel Prävention stärken und neue Therapieansätze nutzen. Wie lässt sich die Adipositas-Epidemie eindämmen? Um das einmal klarzustellen, was ist denn überhaupt Adipositas?
Adipositas ist ein erhöhtes Übergewicht. Also das heißt nicht, man ist ein bisschen zu, sagen wir mal, kräftig, sondern das ist dann schon ein Übergewicht, das auch andere körperliche Folgen nach sich ziehen kann. Also zum Beispiel wie Diabetes oder Belastung der Knochen, Osteoporose. Es kann viele zusätzliche Schäden auslösen. Und rein formal ist es, gibt es Kriterien basierend auf dem Body Mass Index, die von der WHO erlassen worden sind.
Was sind die Hauptursachen von Adipositas?
Letztendlich sagt man, es ist ein Balanceungleichheit, also es ist ein Ungleichgewicht zwischen dem, was man an Kalorien pro Tag zu sich nimmt und was man an Kalorien pro Tag wiederum verbraucht. Das heißt, man ist in so einer Art Inbalance. Das heißt, wenn man ganz besonders hochkalorische Essen zu sich nimmt und dann aber primär den ganzen Tag sitzt, dann kommt es zu diesem letztendlich Ansammeln von Fettgewebe und Übergewicht.
Haben Sie ja Zahlen auch präsentiert. 2 Drittel aller Männer und die Hälfte aller Frauen und 1/6 aller Kinder leiden unter Übergewicht oder starkem Übergewicht oder Adipositas. Wie sind wir als Gesellschaft hierhin gekommen? Wie können wir es überhaupt kommen lassen?
Ja gut, im Prinzip kann man das ganz gut vermuten. Also Sie sehen einfach, dass sich insgesamt unser Leben schon verändert hat. Wir sind sehr stark abhängig vom Auto. Das heißt, der öffentliche Nahverkehr, wo man noch zur Straßenbahnhaltestelle hinlaufen muss und von der Straßenbahnhaltestelle dann wiederum ins Büro. Das ist zum Beispiel eine körperliche Bewegung, die viele schon gar nicht mehr nutzen, sondern sie steigen ins Auto. Die Kinder werden auch zu vielen Terminen mit dem Auto gebracht und fahren nicht selber mehr mit dem Fahrrad. Das hat auch wiederum verschiedene Ursachen. Es ist nicht nur die Bequemlichkeit der Kinder. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt, dass die Eltern Sorge haben, dass die Wege nicht sicher sind. Ich glaube, wir hatten mal so eine Studie und wir haben die Eltern danach gefragt und dann sieht man auch, dass zum Beispiel diese Sorge, dass die Kinder besser behütet, also mit dem Auto wohin gebracht werden sollen, die ist besonders groß bei Kleinkindern und dann wiederum größer bei Mädchen als bei Jungen. Und wir müssten eigentlich auch bei der Städteplanung berücksichtigen, dass wir sichere Fahrradwege haben, sichere Fußwege, dass es ausreichend Grünanlagen gibt, in denen man sich bewegen kann, dass die Spielplätze attraktiv sind, dass sie genutzt werden von Kindern, aber eben halt auch, dass zum Beispiel in der Nähe von, nehmen wir an Seniorenheimen, dass man auch in der Nähe von Seniorenheimen Parks hat oder dass grundsätzlich man bei der Städteplanung berücksichtigt, dass Menschen auch in Ballungsgebieten immer die Möglichkeit haben, rundherum sich irgendwie in einem Park zu bewegen. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen vernachlässigt worden sind. Und das andere ist, dass sich Essen auch grundsätzlich verändert hat. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, Sie sind so viel jünger als ich, aber zum Beispiel meine Großeltern, die waren noch im Krieg und für die war Essen ein ganz besonderes Gut. Während bei uns es so ist, dass wir jederzeit eigentlich Essen verfügbar haben, die meisten von uns zumindestens. Und dementsprechend wir einfach auch, ja, vielleicht gedankenloser zum Beispiel Essen zu uns nehmen. Da stehen Kekse auf dem Tisch und man greift zu, aber man hat eigentlich gar keinen Hunger. Also man isst nicht mehr nur, weil man hungrig ist, sondern man isst aus Vergnügen, aus Langeweile, weil es gerade angeboten wird. Und die Essenssachen, die man bekommt, sind halt hochkalorischer als früher. Also wir haben einfach mittlerweile so viele Lebensmittel, die wirklich sehr, sehr viele Kalorien haben. Das ist also schon bedenklich. Und die gesunden Lebensmittel sind zum Teil sehr teuer. Also wenn man sich Obst und Gemüse anguckt, ist man schon überrascht, wie teuer das ist im Vergleich dazu, einen hochkalorischen Müsli-Riegel zu kaufen. Also man darf das ja auch das ist natürlich ein Problem. Wir kaufen dann zum Beispiel Müsli oder Müsli-Riegel und wir finden dann zum Beispiel ein Knuspermüsli ganz toll, aber dann sollten wir mal auf den Zuckergehalt eines Knuspermüslis achten. Und das ist eben etwas, was wir dann nicht tun. Und es schmeckt ja auch gut. Und dann heißt es Bio-Müsli, das Bio-Knuspermüsli. Und dann denkt man, man tut was Gutes. Aber im Endeffekt ist es dann trotzdem viel Zucker und hochkalorisch.
Jetzt ist das Problem ja bekannt. Adipositas und Übergewicht kosten, ist laut Daten der World Obesity Federation, die haben Sie auch zitiert, jedes Jahr 113 Milliarden Euro, sind 2,6% des deutschen BIPs. Und laut Prognosen von denen 2030 2,9% und 2060 3,5%. Und ich habe hier vor mir liegen auch Diskussionspapier von den Leopoldinern von 2019, wo ganz ähnliche Sachen drinstehen. Wieso tut sich bisher so wenig?
Ach, ich glaube, das Problem ist, dass in der Vergangenheit sehr, sehr oft darauf abgezielt worden ist, Menschen davon zu überzeugen, ihr Verhalten zu verändern. Und es gibt ja bei der Prävention, gibt es ja die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention. Und ich glaube, wir müssen viel stärker auf systemische Ansätze setzen. Das ist aber nicht von mir, das wurde auch schon letztendlich vor einiger Zeit publiziert, dass im Prinzip, wenn die Politik an einem Strang zieht und Lebensumstände verändert, auch in dem Sinne, das kennen Sie sicherlich alle, makes the healthy choice the easy choice. Also wenn Sachen im Prinzip vereinfacht werden, wenn geholfen wird durch zum Beispiel auch, man nennt das Nudging, das heißt, man setzt Anreize für ein gesünderes Verhalten, dann verändern sich auch Verhaltensweisen. Aber ich glaube, wir müssen schon auch helfen, Verhaltensweisen, die sich eingeschliffen haben, zu verändern. Dazu kommt, dass Sie mich gerade gefragt haben, was ich glaube, was dazu geführt hat. Und ich habe bei meinen Großeltern angefangen. Es ist 2019 ein Leopoldina-Papier erschienen. Es sind 6 Jahre oder sagen wir 7. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder umkehren können, was wir über Dekaden letztendlich verursacht haben. Und es gibt verschiedene Stellschrauben, die man benutzen kann, aber dafür müssen wir ressortübergreifend arbeiten in Deutschland. Das heißt, die verschiedenen Ministerien müssen an einen Strang ziehen. Es müssen die Länder adäquat berücksichtigt werden, der Bund, die müssen gemeinsam arbeiten. Und ich denke auch, dass man sich dann überlegen muss, dass man dafür auch Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist auch, weiß nicht, bei der Corona-Pandemie ging es mir so, da war ich immer so ein bisschen überrascht, dass wenn eine Präventionsmaßnahme aufgesetzt wurde und sie hat nicht die große Veränderung geführt, zu der großen Veränderung geführt, dann wurde geschimpft, dass die Präventionsmaßnahme nicht geholfen hat. Wenn sie aber geholfen hat, dann hat man gesagt, man hat sie doch gar nicht gebraucht, weil man sieht doch, dass die Zahlen runtergehen. Das heißt, eigentlich ist Prävention, das ist dieses berühmte Präventionsparadox. Wenn es nicht hilft, sagt man, es war falsch. Und wenn es hilft, war es nicht nötig. Aber trotzdem schaffen wir doch die Feuerwehr nicht ab, oder? Nur weil sie die Brände löscht. Das heißt, wir müssen einfach für das Vorhalten von, oder ja, für das Bewusstsein, für die Bewusstseinsveränderung und für die Schaffung gesunderer Verhältnisse müssen wir Geld in die Hand nehmen. Und am Ende des Tages, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, zahlt sich das aus.
Ah, ja, genau, über all die Dinge, die Sie angesprochen haben, wollen wir natürlich auch noch reden. Eine Frage habe ich noch zu Adipositas allgemein. Jetzt ist es ja so, dass die Krankheit nicht alle Milieus, alle Schichten, alle Bevölkerungsgruppen gleich betrifft. Wie ist da die Aufteilung?
Es ist schon stärker verbreitet in, sagen wir mal, in den unteren sozialen Schichten, was man eigentlich ja nicht mehr sagen darf, also mit aller Vorsicht. Das ist schon stärker dort verbreitet. Das Problem ist aber da, glaube ich, auch vielschichtig. Das eine ist, dass Leute, die einfach mehr Geld verdienen und die sich zum Beispiel ein Haus leisten können, haben ganz andere Möglichkeiten, sich körperlich zu bewegen, als Leute, die in einem Hochhaus wohnen, in einem Ballungsgebiet, wo drumherum nur große Straßen sind, wo auch kein Park ist, wo kein vernünftiger Spielplatz ist, wo vielleicht auch eine höhere Kriminalität ist und die größere Unsicherheit ist, die Kinder zum Beispiel draußen spielen zu lassen. Das heißt, es gibt halt viele Faktoren, die von außen darauf einwirken. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde auch, dass gesunde Lebensmittel einfach zu teuer sind. Und vielleicht müsste man zum Beispiel auch sich überlegen, dass man Vereinsmitgliedschaften zum Beispiel kostenlos zur Verfügung stellt, wenn ein bestimmtes Einkommen nicht erreicht werden kann. Und dann müsste eben, Entschuldigung, wenn ich das wieder sage, dann müsste eben der Staat dann dafür einspringen und für diese Kinder dann zum Beispiel eine Vereinsmitgliedschaft mitbezahlen. Wir haben in Studien gesehen, dass Vereinsmitglied zu sein zum Beispiel ein guter Indikator ist. Dazu kommt noch etwas, was mich zum Beispiel auch sehr erschreckt hat. Wir haben eine Studie durchgeführt und hatten Kinder mal gebeten, selber so aufzumalen, was sie glauben, warum sie zu viel essen. Und bei fast allen Kindern war der Grund Angst. Und das hat mich richtig erschrocken. Das war in einem sozial benachteiligten Stadtteil. Das war in Spanien, in einer Stadt. Und wir haben dann nachgefragt. Und sie haben halt gesagt, dass ihre Eltern beide arbeiten müssen und beide mehrere Jobs haben. Das heißt, die Kinder waren abends alleine. Das heißt, es gab kein gemeinsames Abendessen. Sie waren alleine, es war dunkel, sie bekamen Angst. Und das war das Einzige, was ihnen hier half, die Angst zu überwinden, war zu essen. Und ich muss sagen, für so etwas müssten wir uns eigentlich schämen, oder? Also ich meine, wir sind ich denke, dass ähnliche Mechanismen auch in Deutschland existieren. Aber wir müssten, glaube ich, schon dafür sorgen, dass unsere Kinder aufwachsen können, ohne durch Werbung manipuliert zu werden, die ungesunden Sachen zu mögen. Und dass den Kindern eben halt die Möglichkeit angeboten wird, ein gesundes Leben zu führen.
Die Probleme sind gravierend, Sie beschreiben es und Sie formulieren ja auch klare Forderungen und auch umfassende Forderungen in dem Papier. Trotzdem ist der große mediale Aufschrei ausgeblieben. Können Sie sich das erklären?
Ich habe viele Reportagen dazu gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der große mediale Aufschrei ausgeblieben ist, nicht deshalb, weil die Leute nicht einverstanden sind, sondern weil sie einverstanden sind. Ich habe immer das Gefühl, dass es dann einen großen medialen Aufschrei gibt, wenn ein Thema sehr kontrovers ist. Wenn man aber das Gefühl hat, naja, eigentlich haben die ja recht, dann gibt es diesen Aufschrei nicht. Aber was ich sehe, und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, dass das Thema Prävention so oft wie noch nie zuvor diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Der Wissenschaftsrat hat jetzt das Präventionspapier gerade verabschiedet und hat es veröffentlicht. Und die Forderungen sind dieselben wie bei der Leopoldina. Also ressortübergreifend handeln, verschiedene Aspekte berücksichtigen und im Prinzip wirklich eine nationale Anstrengung vornehmen. Und wenn Sie dann sehen, dass Frau Bär bei der Eröffnung des Jahres der Wissenschaft im Medizin der Zukunft eben auch fordert, dass mehr für die Prävention getan wird und gerade Prävention auch die Monatschallenge im Januar war, da sind so viele Sachen, die jetzt immer wieder hochkommen. Und manchmal glaube ich, muss man eine Sache 1000 Mal sagen und dann setzt es sich irgendwann mal fest. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es heißt nicht, dass wenn Sie mich dann 27 interviewen würden und sagen würden, jetzt müsste doch das Problem gelöst sein, dann würde ich sagen, nee, glaube ich nicht. Aber vielleicht ist es 2040 gelöst. Oder auf jeden Fall so, dass es nicht mehr schlimmer wird. Was wir aber auch schon sehen, in den entwickelten Nationen hat es sich jetzt auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es ist also nicht mehr sozusagen weiter steigend. Es hat sich schon eingependelt. Jetzt muss es halt langsam wieder runtergehen. Und ich denke, dass wir das irgendwie hinkriegen. Es gibt so viele Vorschläge und man kann da einfach die Energie reinstecken, das wird funktionieren. Wir müssen uns nur eins bewusst sein, wir müssen uns auch kümmern um Entwicklungsländer, die oft unter dem Double Burden leiden, nämlich einerseits Malnutrition, also Unterernährung dann, und dann eben Überernährung. Das ist einfach auch nochmal eine ganz schlechte Situation für viele Entwicklungsländer.
Ja, und das ist auch, also Sie haben ja eben gesagt, dass es sich auf so einem hohen Niveau eingependelt hat in den Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Und was ich mich da gefragt habe, und dann, dass Sie hoffen, dass es in Zukunft runtergeht. Und was ich mich dann gefragt habe, ist das so Sachen wie Abnehmspritzen, Ozempic und solche Medikamente, die sind immer mal wieder in den Nachrichten drin. Und ich habe da dann jetzt gelesen, dass die aktuell unter den Lifestyle-Paragraphen fallen und dass sie da eben der Meinung sind, dass das abgeändert werden soll, dass die von den Kassen übernommen werden. Da wollte ich einfach kurz fragen, weil sie, die haben ja auch negative Wirkungen, warum sie da so der Meinung sind und was das dann am Ende bringt.
Also ich denke, dass bestimmte Medikamente, die dann helfen würden, eben abzunehmen, dann eingesetzt werden sollen, wenn es wirklich schwierig wird, das Abnehmen auf einen anderen Weg zu realisieren. Also ich glaube nicht, dass sozusagen jeder, der, ich mache es jetzt mal ganz übertrieben, man hat 3 Kilo zu viel nach dem Weihnachtsessen und kriegt dann gleich die Abnehmspritze, um die 3 Kilo abzunehmen. Das ist völliger Quatsch, darum geht es nicht. Aber es gibt Kinder, es gibt Erwachsene, es gibt ganz, ja, es gibt wirklich das Problem, dass zum Teil auch das Übergewicht genetisch bedingt ist. Und diese Menschen können machen, was sie wollen, sie kommen nicht runter. Und jetzt muss man abwägen, die negativen Aspekte, die vielleicht ein Medikament wie die Abnehmspritze hat, sind die schlimmer oder weniger schlimm als das dauerhafte Mobbing durch das Übergewicht? Dies, was mentale Probleme auslöst und die auch körperliche Belastung durch das hohe Gewicht. Ich glaube, das ist ein Abwägen. Und in solchen Fällen, wo es wirklich, 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 wirklich schlimm ist, bin ich der Meinung, man kann eine Abnehmspritze nicht einfach als ein Lifestyle-Medikament abtun, sondern es ist ein Medikament, um Menschen aus einer wirklich echten Notsituation herauszuhelfen. Und wir haben diese Interviews geführt und da war eine Mutter dabei, deren Kind halt einen genetischen Defekt hat und extrem adipös ist. Und die fing während des Interviews an zu weinen, weil sie sagt, es gibt für sie keine Möglichkeit. Sie kann die Spritze nicht bezahlen, aber für das Kind, das Jugendliche, würde das eben helfen. Und da muss man sich eben überlegen, was besser und was schlechter ist. Ich glaube, letztendlich wissen Sie ja alle, jedes Medikament, das Sie nehmen, hat Nebenwirkungen, richtig? Und trotzdem nehmen wir sie, weil sie eben das eigentliche Problem lösen. Und mit dem eigentlichen Problem sind ja auch eben gesundheitliche Auswirkungen verbunden. Und dann nimmt man eben halt das Medikament und die negativen Auswirkungen des Medikaments in Kauf.
Sie sagen, es ist noch sehr teuer. Es kostet ja 250 bis 500 € im Monat, je nachdem, was man nimmt und wen man fragt. Sie sagen auch, gerade für so genetisch bedingte Konditionen ist es das auch wert.
Ja, aber sicher. Ich meine, Sie müssen sich halt viele andere Sachen angucken, die lifestyle-bedingt sind. Also es gibt viele Krankheiten, die durch den Lebensstil entstehen. Also dadurch, dass wir viel Alkohol trinken und eine Leberzirrhose bekommen, das ist auch Lifestyle, oder? Lungenkrebs bedingt durch Rauchen ist auch Lifestyle. Aber würden Sie einem Lungenkrebspatienten die OP verweigern oder die Chemotherapie, weil Sie sagen, du hättest ja nicht rauchen brauchen? Also, da käme überhaupt niemand auf die Idee. Und ich auch nicht. Und ich fände das auch völlig falsch. Aber warum kann man einem Adipösen, ich meine, noch schlimmer ist es ja, wenn er wirklich das genetisch bedingt ist, dann sollte man mal ganz schön still sein und demjenigen sagen, ändere deinen Lebensstil. Aber ist es nicht irgendwie frech, also in dem Zusammenhang dann zu sagen, ja, dann isst doch weniger und beweg dich mehr? Dann kann man auch jedem Raucher sagen, hör auf zu rauchen.
Sie haben ja die Adipositasbehandlung, die Abnehmspritze verglichen mit einer Lungenkrebsbehandlung eines Rauchers zum Beispiel, die ihm ja auch nicht verwehrt wird, obwohl das auch Lifestyle-bedingt wäre in dem Fall. Jetzt ist ja so, dass man bei einer Lungenkrebserkrankung Die ist ja tödlich. Adipositas an sich ja nicht. Das ist ja schon ein Unterschied, oder?
Ja, das ist ein Unterschied, aber es gibt ganz viele Erkrankungen, die lifestyle-bedingt sind und die nicht unbedingt tödlich sind, aber auch da werden die Kosten übernommen. Also nehmen Sie als Beispiel ein Skifahrer, der sich was verstaucht oder bricht, der wird auch behandelt und die Kosten werden übernommen. Und diese Kosten sind, und dieses, was da passiert, ist nicht tödlich. Und wenn wir einfach mal wirklich hochrechnen, was uns im Leben so alles passiert, dann ist das meiste schon auch Lifestyle-bedingt. Und ich finde einfach nicht, dass man diese Unterscheidung machen sollte. Und die Folgekosten, die entstehen dadurch, dass Adipositas-Patienten nicht geholfen wird, aus dieser Schleife rauszukommen, die sind, glaube ich, für das System auch nicht unbedingt günstig. Diabetes, Osteoporose, mentale Erkrankung, das wird ja dann wieder alles bezahlt. Und das ist irgendwie nicht ganz logisch. Also wenn die Abnehmspritze adipösen Patienten und Patientinnen helfen könnte, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, würden ja auf der anderen Seite auch wieder Kosten gespart. Also am Ende des Tages überzeugt mich das Argument nicht, diese Kosten nicht zu übernehmen.
Würden Sie es dann auch nur im Vergleich zu, nur in Kombination mit Lifestyle-Änderungen verschreiben oder unabhängig davon?
Das muss im Prinzip mit dem Patienten und den Patientinnen abgesprochen werden. Ich glaube schon, dass es auch eine Lifestyle-Änderung braucht, weil sonst kommt man ja auch nicht so ganz raus. Aber letztendlich ist eine Lifestyle-Änderung ja auch nicht so ganz einfach. Dabei müsste es auch die entsprechende Unterstützung geben, die also Adipösen hilft, diese Lifestyle-Änderung auch umzusetzen. Das Problem ist, glaube ich, wir reden ja sowieso jetzt nur von Adipositas, wenn sie lifestyle-bedingt ist, ne? Wir reden ja jetzt nicht über genetisch bedingte Adipositas. Da kann man ja eh, da hilft es ja alles nicht. Aber wenn sie lifestyle-bedingt ist, ich glaube, diese Sucht nach Essen, die ist schon krankhaft und die muss dann auch entsprechend so behandelt werden. Es gibt ja auch das Gegenteil, also Bulimie. Also es gibt ja auch diese Magersucht, die wird ja auch wie eine Krankheit behandelt. Und ich glaube, man sollte da keine Unterschiede machen. Also ich denke mir, das ist nicht so ganz einfach zu sagen, iss einfach weniger und beweg dich mehr. Man könnte ja auch einfach sagen, iss mehr und schon ist das Bulimie-Problem gelöst. Verstehen Sie, ich glaube, es braucht eine Lifestyle-Änderung, ja, aber auch dafür braucht es die entsprechende Hilfe. Und so eine Abnehmspritze könnte auch sowas sein wie so ein Auslöser, dass man auch seinen Lifestyle dann ändern kann, leichter. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich bin auch keine Psychologin und keine Ernährungsberaterin.
Gibt es denn da Zahlen, wie oft Adipositas genetisch veranlagt ist und wie oft es durch andere Faktoren kommt?
Das gibt es bestimmt, aber die weiß ich nicht.
Alles klar. Sie haben ja eben schon über Verhältnisprävention versus Verhaltensprävention gesprochen, dass dieser Shift jetzt so langsam kommt. Glauben Sie, dass, wenn das, nenne ich, lass anders formulieren, kann Adipositas denn dem individuellen Verhalten überhaupt zugeschrieben werden? Das ist ja auch so, was dieses Mobbing und diese Stigmatisierung, Diskriminierung oft bedingt, weil man eben sagt, überspitzt formuliert, ja, selber schuld. Glauben Sie, das kann überhaupt dem persönlichen Verhalten zugeschrieben werden?
Ja, schon. Ich meine, wenn ich zu viel esse, nehme ich zu. Also das bin ja ich, die das tut. Aber die Frage ist einfach, ich muss echt sagen, ich finde es schon manchmal schwer, den Willen aufzubringen, also nicht noch einen Keks zu essen, wenn die gerade auf dem Tisch stehen, oder? Und es gibt unterschiedliche Willensstärken. Klar kann man das am Ende des Tages sagen, das ist eine Verhaltenssache. Wie vieles andere, was wir tun, wo wir uns irgendwie blöd verhalten. Also wenn ich jetzt rausgehe und ich jogge ohne Spikes bei Glatteis und ich breche mir die Beine, ist es auch ein Verhaltensproblem, oder? Obwohl ich sogar versucht habe, was Gesundes zu tun, nämlich zu laufen. Wissen Sie, ich glaube, es geht auch gar nicht, ich denke, es ist einfach falsch, von Schuldzuweisung zu sprechen, weil Ich glaube, Schuld ist irgendwie etwas, was auch dann schon wieder bedeutet, man will Menschen ein schlechtes Gewissen dafür machen, dass sie eine bestimmte Krankheit entwickelt haben. Und das finde ich irgendwie nicht schön. Also mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben, weil er geraucht hat. Und er hat dann im Prinzip sich schuldig gefühlt. Und wir haben die ganze Zeit versucht, ihm dieses Schuldgefühl zu nehmen. Weil ich finde es schlimm genug, wenn man krank ist. Und sich dann noch dafür schuldig zu fühlen, dass man krank ist, das hilft bestimmt nicht, um irgendwie sich besser zu fühlen oder gesund zu werden. Selbst wenn man das bei Lungenkrebs in den seltensten Fällen schafft, wieder gesund zu werden. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das so rüberbringen kann, was ich meine. Sicher ist das eigene Verhalten für vieles verantwortlich, was wir am Ende des Tages haben. Das wissen wir, das ist so. Aber wir können helfen, die Verhältnisse so abzuändern, dass es leichter fällt, das eigene Verhalten auch zu ändern. Und dafür müssen staatliche Regulationen getroffen werden. Glauben Sie, dass die Leute sich alle anschnallen würden, wenn es keine Anschnallpflicht gäbe? Glauben Sie, dass in geschlossenen Räumen nicht mehr geraucht würde, in öffentlichen, wenn es nicht ein Verbot gäbe? Oder in Zügen, in Fliegern? Ich glaube, das würde alles nicht funktionieren. Deswegen brauchen Menschen manchmal diese kleinen Hilfen. Und das können Incentives sein, das ist dieses Nudging. Es kann es sein, dass es Verbote gibt, dass es Regulationen gibt. Aber diese helfen dann. Und dann plötzlich macht man's. Und man denkt da überhaupt nicht mehr drüber nach. Und dann stellt man fest, ist auch gar nicht so schlimm, sich jeden Tag anzuschnallen. Wie es ist nicht schlimm, sich die Zähne zu putzen.
Eines dieser Nudges, dieser Regulatorien, wäre ja eine Zuckersteuer. Die gehört ja auch zur Verhältnisprävention, schlagen sie ja auch vor. Und damit sind sie ja nicht alleine. Ich meine, das ist ja eine ganz breite gesellschaftliche Forderung. Die Diabetesgesellschaft fordert das jetzt zuletzt auch wieder der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther. Woran hakt's? Was glauben Sie?
Naja, es hängt eine Menge Geld rein, richtig? Also letztendlich ist das schon ein ganzer Industriezweig von betroffen. Und dementsprechend ist es eben schwer, sowas umzusetzen. Und Steuern umzusetzen ist nie ganz einfach. Es wird ja jetzt auch wieder eine Erhöhung der Tabaksteuer diskutiert. Es gibt immer eine Lobby, die das natürlich nicht so gerne möchte. Dazu kommt, dass es auch immer wieder Diskussionen gibt, hat eine Erhöhung der Zuckersteuer wirklich einen Gesundheitseffekt? Und bis man diesen Gesundheitseffekt sieht, dauert es ja auch etwas. Das heißt, erst einmal sieht man, dass der Zuckerkonsum runtergeht und dann entwickeln sich bestimmte Sachen positiv. Und glauben Sie mir, ich esse gerne Zucker, aber ich denke trotzdem, dass es gut wäre, das ein bisschen stärker zu regulieren. Also ich kann mir eine Eiscreme ohne Zucker auch nicht vorstellen, aber man kann einfach trotzdem versuchen, die Menge etwas stärker zu kontrollieren, indem im Prinzip dann der Preis höher ist. Und dafür sind dann vielleicht Möhren und Himbeeren und Brombeeren billiger.
Ein weiterer Punkt ist ja stärkere Regulierung von Werbung für Süßes, also Werbung für Süßes, die sich explizit an Kinder richtet. Den Vorschlag gab es ja auch schon letzte Legislaturperiode unter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Manchen ist er nicht weit genug gegangen, manchen ist er zu weit gegangen, weil Grenzwerte entweder zu niedrig oder zu hoch waren für bestimmte Lebensmittel, die darunter gefallen werden. Wie müsste eine solche Regulierung, Sie sprechen ja da auch nicht von einem Verbot, sondern nur von der Regulierung, wie müsste die Ihrer Vorstellung nach aussehen?
Naja, es dürfte überhaupt gar keine Werbung geben, für Kinder, die während der Hauptzeit, wo Kinder vorm Fernsehen sitzen, die dann für ungesunde Lebensmittel auch noch mit Kindern wirbt. Also, dass letztendlich Kinder dann da stehen und dass dort auch Lebensmittel, die wirklich ungesund als gesund verkauft werden. Das geht einfach nicht. Das darf nicht sein. Und man darf dann auch nicht sagen, das ist eine Aufgabe der Eltern, das zu lösen. Das können Eltern gar nicht mehr lösen, weil wenn sie dann mit ihrem Kind gezwungenermaßen einkaufen gehen und sie stehen an der Supermarktkasse und da liegen die ganzen Süßigkeiten und das Kind macht dann Theater, weil sie wirklich 10 Minuten da in der Schlange stehen. Bevor das Kind sich auf den Boden wirft und anfängt zu kreischen, gehen die meisten Eltern dann doch nach. Und das kommt aber eben wirklich dadurch, dass Bedarfe geschaffen werden durch die Werbung und das muss einfach verboten werden. Also das darf nicht sein. Also gerade die Kleinsten, die nun wirklich mit anderen Gehirnarealen darauf reagieren. Auch dazu gibt es Studien im MRT, wie Kinder darauf reagieren, wenn ihnen bestimmte Lebensmittel gezeigt werden und wie Menschen da, Erwachsene darauf reagieren. Entschuldigung. Das ist also wirklich ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Und das anzusprechen mit Werbung, es ist nicht fair. Also das ist bei dieser Altersgruppe einfach nicht fair, weil die können sich letztendlich dagegen nicht wehren. Und da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass das nicht umgesetzt wird. Null.
Kommen wir weg von den Regulationen. Sie fordern auch mehr Bewegung in Kitas und Schulen und sogar schon Prävention, ja, so früh wie möglich in der Schwangerschaft schon. Wieso ist bei Adipositas so wichtig, so früh wie möglich anzusetzen und was sind die Folgen, wenn man es nicht macht?
Also der Punkt ist tatsächlich, dass neueste Studien zeigen, dass bereits während der Schwangerschaft eine Adipose-Mutter legt halt bei dem Kind schon gewisse Mechanismen fest. Die kann ich Ihnen nicht so gut erzählen, weil ich ja keine Medizinerin bin, die dazu führen, dass das Kind größere Schwierigkeiten hat, nicht adipös zu werden. Und das Verrückte ist eben, wenn man dann als Kleinkind schon adipös wird und dieser Adiposity-Rebound eben halt, also man ist ja erst so ein etwas dickeres Kind und dann gibt es den Adiposity Rebound und dann wird man einfach dünner. Und wenn man den dann nicht erwischt, es werden halt Fettzellen angelegt und es ist unglaublich schwer, das im Endeffekt dann im Alter zu regulieren. Also man hat einfach gesehen, dass es ein ganz großes ja, Tracking, also, oder wie soll man das nennen? Also man behält halt das Risiko, als Erwachsener adipös zu sein, wenn man ein Kind bereits adipös ist, ist extrem hoch. Und deswegen ist das gut, so früh wie möglich anzufangen. Was auch bedeutet, ich meine, wir hatten ja mal große Kampagnen zum Beispiel zur Beratung von Schwangeren bezüglich Rauchen während der Schwangerschaft. Und ich denke, dass man mit den Frauenarztpraxen zusammenarbeiten müsste, um Schwangere auch darüber aufzuklären, wie wichtig das ist, dass sie während der Schwangerschaft auf eine gesunde Ernährung achten. Auch ausreichend sich zu bewegen, um selber nicht eben adipös zu werden und das dann auch nicht an ihre Kinder weiterzugeben.
Wenn die Kinder dann erstmal Kinder sind und in Kitas, Schulen, eben schon gesagt, fordern sie das. Ich meine, ich hatte immer 2 Stunden pro Woche Sport und ich habe es immer für zu wenig gehalten, weil es mir auch einfach am meisten Spaß gemacht hat von allen Fächern. Aber ich kenne auch keinen Lehrer der anderen Fächer, der freiwillig Stunden abgibt. Jeder sagt, wir müssen mehr Sport machen, aber dann ist doch Chemie und Englisch dann doch wichtiger. Wie integriert man den Sport denn am besten in den Schulalltag?
Naja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Schule war, aber wir hatten noch einen Schulhof, auf dem wir rumtoben durften. Es gab eine Lehreraufsicht und natürlich hat sich auch mein Kind irgendwie wehgetan, weil wenn man da rumtobt, da kann auch schon was passieren. Und als wir gerade im Sportunterricht Handstand gelernt haben, haben wir auf dem Schulhof Handstand gemacht. Und natürlich war es nicht erlaubt und natürlich haben wir es gemacht. Und die Lehreraufsicht hat auch einfach zum Teil die Augen zugedrückt. Und weil wir einfach dabei Spaß hatten beim Toben und beim Spielen und was weiß ich nicht noch alles, das hat sich sehr stark geändert. Alle viele Schulhöfe sind nicht mehr so gestaltet, dass die Kinder da wirklich drauf rumtoben können. Und bei unserer Studie, die wir durchgeführt haben, wo es um die Adipositasprävention bei Kindern ging, hatten wir zum Beispiel eine Grundschule, wo ein Vater ein Bauunternehmen hatte. Und als er das hörte, guckte er sich den Schulhof an und sagte, stimmt. Und dann hat er mit seinem Bauunternehmen den ganzen Schulhof umgestaltet. Und die Kinder haben jetzt einen bewegungsfreundlichen Schulhof, wo die drauf rumtoben können. Und dafür braucht man nicht mehr Schulunterricht. Aber man kann die Kinder einfach draußen rennen lassen, wenn das Wetter es hergibt. Und wenn sie sich dann vorstellen, dass es in den Klassenzimmern zum Beispiel erlaubt ist, sich während des Unterrichts zum Beispiel mal zu bewegen oder Stehpulte einzurichten, wo die Kinder dann dabei stehen können, das gibt es, das gibt solche Modelle und soweit ich gehört habe, haben die gut funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen nur ein ganz kleines bisschen mehr Kreativität. Und dann können wir eigentlich mehr Bewegung für Kinder auch in den Alltag der Kinder einpflegen, ohne zu sagen, es muss gleich Sportunterricht sein. Und zum Beispiel ist auch eine Option, das haben wir in einem, also wir hatten eine Studie, die in 8 Ländern stattgefunden hat. Und in einem Land haben sie dann einfach gesagt, dass nachmittags die Schulhöfe nicht geschlossen werden, sondern die Schulhöfe standen für die Kinder zum Spielen zur Verfügung, um also sozusagen einfach mehr Fläche zu geben. Und wir hatten noch einen Schulhof, da war nebenan so ein kleiner Leichtathletikparcours dabei. Wir konnten also da zum Beispiel Weitsprung trainieren, wir konnten Kurzstrecke laufen. Und wenn man sowas alles zur Verfügung stellen würde, ich glaube, da würde sich eine Menge verändern. Vielleicht müssen wir einfach die Gesetze ändern. Also, dass sowas einfach mal erlaubt ist und dass dann auch nicht sofort Eltern in Panik geraten, dass das Kind sich verletzt.
Sie haben ja jetzt dann eben auch gerade länger über diese bewegungsfreundlichen Schulhöfe, nenne ich es mal, gesprochen. Und da, das kann ich auch total nachvollziehen. Wir hatten immer einen Basketballkorb, wo wir immer gespielt haben. Aber das hört dann irgendwann ja auch auf. So, im Laufe der weiterführenden Schule, kann man ja trotzdem auch noch anfangen, dann, dass man eben Adipositas bekommt. Und da wollte ich fragen, wie würde man denn diese Art von Schülern, dieses Alter eben mit und abholen? Weil da kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, wenn ich habe zwei kleine Schwestern in dem Alter, da kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, dass die dann noch über den Schulhof rennen mit ihren Freunden in der Matschhose, wenn's halt zum Beispiel auch regnet. Haben Sie da auch einen Vorschlag zu?
Ja, es gibt, glaube ich, das ist, wir haben gesehen, dass manche Sachen eben halt funktionieren, indem man bei Mädchen, die zum Beispiel modebewusst sind, versuchen, dem Sport ein positives Modeimage zu geben, was auch hilft, gerade in dem Alter, sind Role Models. Also wenn man dann zum Beispiel ein Star, Fernsehstar, der angesagt ist, dazu bekommt, dazu einen Aufruf zu machen. Und wenn das dann viele tun, dann setzt sich das irgendwie glaube ich, bei den Kindern in dem Alter schon eher fest. Man muss nach anderen Möglichkeiten suchen. Es gibt dazu einige Sachen, die man machen könnte. Ich meine, ich sehe aber auch, wir haben auch in dem Alter viele Kinder gesehen, die dann in Vereinen wiederum sehr viel gemacht haben. Und gerade diese Vereinszugehörigkeit, wo sich dann Gruppen bilden, mit denen was gemeinsam gemacht wird, das hatte dann eher wieder ein positives Image. Also das war nicht dieses über den Schulhof rennen, aber den eben im Sportverein zu sein. Und Sportverein heißt ja auch häufig noch andere Aktivitäten und das führte dann schon auch zu einer Erhöhung der körperlichen Aktivität. Ich glaube, man muss schon, Sie haben aber völlig recht, Sie haben einen Punkt gemacht, der ganz wichtig ist. Es gibt nicht one size fits all. Das heißt, wenn man Präventionsprogramme startet, sei es, man will die Essensgewohnheiten ändern oder man will die Bewegungsgewohnheiten ändern, wird man zugeschnittene Möglichkeiten anbieten müssen, damit die Personen darauf ansprechen.
Also ich weiß, bei mir in der Schule, wir hatten zwar auch zwei Basketballkörbe, aber wir durften nicht Basketball spielen. Das hat die Basketballkörbe immer ein bisschen ad absurdum geführt.
Ja, aber das ist, glaube ich, eine Veränderung, die fand ich auch interessant zu sehen. Eben, ich hatte ja gesagt, wir hatten 8 Länder in unserer Studie. Und zum Beispiel die italienischen Kinder durften so gut wie gar nichts. Also wir hatten so einen Shuttle-Run-Test, wo Kinder eben halt so immer rennen sollten und dann wieder nicht und so weiter. Und wir haben dann hinterher ihre Herzfrequenz gemessen. Und die italienischen Kinder durften daran nicht teilnehmen, weil sie könnten ja einen Herzinfarkt bekommen. Die schwedischen Kinder wiederum, da wäre keine einzige Mutter auf die Idee gekommen, kein einziger Vater, denen irgendeine Art von körperlicher Bewegung zu verbieten. Die haben dann auch gesagt, ja, die spielen ja immer draußen, die sind ja auch im Winter draußen, das ist ja völlig normal, also die spielen. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Also dieses Modell der Helikoptereltern ist erstens im europäischen Vergleich unterschiedlich stark ausgebildet, führt aber eben zum Beispiel dazu, dass die schwedischen Kinder waren halt die bewegungsfreundlichsten Kinder. Also die waren unglaublich viel draußen und es war auch nie eine Frage, wenn das Wetter gut ist. Das Wetter, also es war eher nach dem Motto, den Spruch kennen Sie wahrscheinlich auch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das heißt, die Kinder turnten immer draußen rum. Und die haben das auch gerne gemacht, die wollen auch raus. Und das ist auch noch eine interessante Frage. Das ist zwar wieder eine andere Altersgruppe, aber haben Sie mal kleine Kinder beobachtet, die sind verständig unterwegs. Die springen auf, die rennen, dann setzen sich wieder hin, dann laufen sie und so weiter. Die haben einen unglaublichen Bewegungstrieb. Und ich glaube, dass wir als Erwachsene diesen Bewegungstrieb brechen, indem wir sagen, jetzt bleib doch mal ruhig sitzen. Komm, ich gebe dir mal ein Malbuch. Jetzt guck doch mal Fernsehen. Und ich glaube, das ist falsch. Wir sollten statt sowas machen, die Tür aufmachen und sagen, jetzt geh doch raus. Und dafür brauchen die draußen aber die sicheren Möglichkeiten, um sich zu bewegen. Und dann sind wir wieder bei der Städteplanung, da sind wir wieder bei einem anderen Ressort. Verstehen Sie, es greift alles ineinander. Und ich glaube, man muss es eben halt so global sehen, um am Ende des Tages tatsächlich eine Veränderung zu erreichen. Weil Kinder wollen sich bewegen. Und wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, das zu tun.
Alles klar. Kommen wir weg von der Bewegung zum Essen, zum anderen Teil. Das ist ja auch ein Punkt, für den Sie plädieren, gesundes Essen in Schulen und Kitas vor allem. Ich weiß, Michelle Obama hat das vor 15 Jahren mal in den USA probiert mit ihrer Kampagne Let's Move. Die kam gar nicht gut an bei gewissen Kreisen. Donald Trump hat jetzt eine eigene Initiative ins Leben gerufen, MAHA, Make America Healthy Again. Sind wir heute weiter als vor 15 Jahren?
Gesundes Schulessen spielt, glaube ich, schon eine größere Rolle. Also ich habe das hier in Bremen beraten, wir zum Beispiel die Kitas, also unser Institut bezüglich gesunder Ernährung. Und ich glaube, man kann das wirklich gut machen. Man muss nur dafür eben halt auch, und jetzt komme ich wieder dazu, gesundes Essen ist teurer als ungesundes Essen und das ist absurd. Das heißt, man sollte gesunde Lebensmittel billiger verkaufen. Dann wird es auch einfacher möglich, in den Schulen, meinetwegen aber auch in den Betriebskantinen, gesundes Essen anzubieten, das eben einfach trotzdem erschwinglich ist. Und auch hier bin ich wiederum der Meinung, dass eben Kinder, die zum Beispiel nicht die Mittel haben, dass Schulessen bezahlt werden kann, da muss, sorry, der Staat einspringen. Und das muss machbar sein. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich glaube, Uschi Glas hat so eine Kampagne gestartet, dass alle Kinder, die morgens in die Schule kommen, ein Frühstück bekommen. Und das wurde in ganz, ganz vielen Bereichen umgesetzt und das funktioniert, weil das Problem, und das ist, ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, aber wenn Sie richtig Hunger haben, weil Sie kein Schulbrot haben und weil Sie nicht gefrühstückt haben und Sie gehen dann in die Schule, ich glaube, es ist für Kinder dann irrsinnig schwer aufzupassen und zu lernen. Das heißt, wir haben dann auch ein Problem mit der schulischen Ausbildung. Das heißt, gesundes Essen, das also wirklich auch die Gehirnzellen in Betrieb nimmt, das hat eben nicht nur die Auswirkung auf Adipositas, sondern auf viele andere Sachen auch. Wir müssen das, glaube ich, wirklich grundlegend in Angriff nehmen. Und mir kann keiner erzählen, dass wir dafür in Deutschland kein Geld haben. Wirklich nicht.
Sie haben ja schon ganz viele Facetten genannt und eindrucksvoll dargelegt, wie alles ineinander greift. Sie sagen ja auch nationale Kraftanstrengung, nationale Präventionsinitiative, die alle relevanten Akteure einbindet. Wer sind denn, wenn wir es mal so zusammenfassen, alle relevanten Akteure?
Naja, die relevanten Akteure sind einerseits die verschiedenen Ministerien. Also sie brauchen die ganzen Akteure, die für Städteplanung zuständig sind. Brauchen die, die für die Schulen und die Kindergärten zuständig sind. Sie brauchen Gesundheitsministerium. Sie brauchen Wissenschaftsministerium. Und auf Länderebene brauchen sie die kommunalen Vertreter, die das dann im Prinzip auf die Schiene bringen. Sie brauchen auch sowas zum Beispiel, sie müssen ja auch Daten sammeln, das heißt Schuleingangsuntersuchungen, sie müssen mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten, sie müssen mit den Schulverantwortlichen zusammenarbeiten, mit den Schulbehörden zusammenarbeiten, sie müssen mit den Vereinen zusammenarbeiten. Also sie kommen, und gut wäre es zum Beispiel auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten, mit der Lebensmittelindustrie und mit den Lebensmittelläden, mit den großen Ketten. Es gibt, also ich glaube, wenn man wirklich das sich anguckt, was wir alles angesprochen haben, jetzt habe ich gerade schlicht die Ärzte vergessen. Die dürfen wir überhaupt nicht vergessen, die Ärzte und die Ärztinnen, weil wir müssen natürlich auch insbesondere Kinderärzte, Kinderärztinnen, Gynäkologen und Gynäkologinnen mit dabei haben. Das heißt, wir haben also einen ganz großen ja, Bereich. Auch Elternvereinigungen sollte man ansprechen, weil die Eltern muss man ja auch davon überzeugen. Also es gibt so viel, was man tun kann und die man eben alle sukzessive mit an Bord holen muss. Und man braucht dafür, glaube ich, wirklich eine übergeordnete Strategie. Und ich denke, was nicht so gut wäre, wenn man versucht, das Problem dadurch zu lösen, dass man eine Ausschreibung macht, wo man wieder einige Millionen sozusagen ausschüttet Und man kann sich dann mit kleinen Projekten drauf bewerben. Das hilft nichts. Also es hilft einfach nichts, wenn ein Kindergarten ein bisschen was tut oder wenn eine Schule was macht oder wenn eine Praxis was tut. Wir müssen das wirklich bündeln und nicht mit dem Gießkannenprinzip hier und da was hin, sondern es muss einfach richtig, richtig groß angelegt sein. Und dann bekommen wir es auch in den Griff. Und das, was wir dadurch am Ende des Tages aber alles in den Griff kriegen würden, das muss man ja auch mal sehen. Es ist ja nicht nur Adipositas. Ich glaube auch, dass Menschen, die sich mehr bewegen und gesund essen, am Ende des Tages auch ein besseres überhaupt Gefühl haben. Ich glaube sogar, dass es uns allen davon wirklich besser geht. Glücklicher ist vielleicht schwer zu sagen, aber ich glaube, es löst ein Wohlgefühl aus. Ich weiß nicht, ob Sie beide Sport treiben, aber ich glaube, Sport ist echt, es ist schon cool, oder? Wenn man so richtig kaputt ist und dann kommt nach Hause und denkt, oh wow, jetzt die Dusche und man fühlt sich gut.
Ich mache es sehr
Und
gerne. Früher hieß es ja auch, wenn die Knie nicht aufgeschlagen sind, hat es keinen Spaß gemacht. Also.
ja, zum Beispiel, ich denke einfach, wir müssen diese Werte wieder für uns entdecken und das heißt, wir hätten im Prinzip zum Beispiel ein besseres Lebensgefühl. Wir haben dann weniger Risiken für Krebserkrankungen, weniger Risiken für Demenz, weniger Risiken für Osteoporose, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes. Also letztendlich, das kann man so runterrattern, auch für psychiatrische Erkrankungen. Das heißt, wir hätten einen so großen Mehrwert, dass es sich meiner Ansicht nach wirklich lohnt, darin zu investieren, weil was am Ende rauskommt, ist wirklich viel. Natürlich kriegen wir es nicht ganz weg. Wir werden auch nie hinbekommen, dass kein Mensch mehr raucht. Das wird nicht passieren. Aber es wird weniger. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja, Sie haben jetzt ja dann eben Deutschland relativ viele Leute auf einem Fleck. Und diese Anstrengung haben Sie ja schön auch ausgeschildert, wer da alles mit ins Boot geholt werden muss. Gibt es da denn so die skandinavischen Länder, habe ich jetzt im Kopf oder so, sind ja Länder, die vielleicht etwas fortschrittlicher sind in diesem Thema als wir. Gibt es da Beispiele, an denen sich Deutschland orientieren könnte? Länder, wo oder Regionen, wo so eben groß angelegte Strategien schon entweder gerade laufen oder gelaufen sind, also quasi Vorbilder für uns.
Ja, ich glaube schon. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es so eine ganz, ganz, ganz umfassende Strategie, die alles erreicht, wirklich gibt. Ich weiß aber, dass es große Strategien gab, in den skandinavischen Ländern das zu adressieren. Auch in den Niederlanden gab es einiges. Auch in Großbritannien, zum Beispiel die Zuckersteuer. Ich glaube, das ist zum Teil sind Aspekte umgesetzt worden und Sie haben aber recht, wenn Sie skandinavische Länder ansprechen, da wurde, glaube ich, relativ großflächig was umgesetzt. Und wir haben das damals auch gesehen, als wir mit unserem Adipositas-Präventionsprojekt in den Ländern waren, dass in Schweden zum Beispiel eine Gemeinde sich komplett restrukturiert hat. Also da hat der Bürgermeister gesagt, okay, wir müssen das jetzt grundlegend ändern und die haben das wirklich in Angriff genommen. Die haben nicht nur, also wir haben damals versucht, unser Präventionsprojekt auf vier Ebenen durchzuführen. Also wir haben das Kind adressiert, die Familie, das direkte Setting, also Kindergarten, Schule und dann die ganze Gemeinde, in der das Kind lebte. Und eben in diesem Skandal, also in Schweden, in dem Ort, hat das halt eine große Veränderung des Ortes geführt. Also die haben versucht, ihren Ort umzugestalten, das Lebensmittelangebot zu verändern. Die haben mit einem Architekten, das fand ich auch total interessant, die haben nämlich nicht einfach den Kindern was aufoktroyiert, sondern sie haben einen Schularchitekten genommen. Und der hat mit den Kindern zusammen also ein Architekturprojekt gemacht. Die haben sich gemeinsam überlegt, wie eine Schule aussehen soll. Also dieses Prinzip der Partizipation wurde da wirklich umgesetzt. Das heißt, der Architekt hat mit den Kindern zusammengearbeitet. Und die haben viel verändert. Mich hat das sehr beeindruckt. Es hat mich auch sehr gefreut, weil das war einfach der größte Erfolg, den wir hatten mit unserem Projekt. Aber ich glaube, dass es auf diese Art und Weise gehen würde, wenn die Gemeinden zum Beispiel versuchen, die Sachen dann für sich umzusetzen Man spricht dann auch von Community Readiness. Das heißt, das ist so ein gestuftes Verfahren oder ein gestufter Ansatz, dass man versucht, bei in den Communities eben halt so eine Awareness zu schaffen und dann diese Readiness zu erzeugen und dann den Communities die Tools zur Verfügung stellen, die sie umsetzen können. Und natürlich können wir nicht erwarten, dass von heute auf morgen in allen Communities alles umgesetzt wird. Aber jede Community wird sich erstmal für sich Sachen raussuchen, die sie vielleicht schneller umsetzen können und andere vielleicht später umsetzen können. Aber dafür braucht es eben halt Hilfestellung und die kann gemeinsam erarbeitet werden von den entsprechenden, ja, sagen wir mal, politisch und wissenschaftlich Verantwortlichen.
Also ich weiß, in Norwegen zum Beispiel, hatte ich letztens gelesen, machen über 90% der Kinder machen Sport. Also das sind ja auch Spitzensportler, das ist auch ein ganz breites Netz. Ich habe noch eine Frage zu dieser Strategie. Sie sagen, ein ganz zentraler Bestandteil muss sein, die Verbesserung der Datengrundlage. Ist die so schlecht oder wo fehlt es denn gerade bei unseren Daten?
Naja, bei uns fehlt es an den Daten, dass Daten gesammelt werden, wir die Daten aber zum Teil aus ja, Datenschutzgründen zum Beispiel nicht miteinander verknüpfen dürfen. Dadurch haben wir nicht so ein holistisches Bild. Das heißt, wir bräuchten wie in vielen anderen, insbesondere skandinavischen Ländern, einen sogenannten Unique Identifier, der es uns ermöglicht, die verschiedenen Daten miteinander zu verknüpfen, um zum Beispiel die letzte Evidenz noch zu bringen, die für bestimmte also die bestimmte Veränderungen untermauern würden. Und das zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten Lärmdaten, Klimadaten, Umgebungsdaten, Gesundheitsdaten alle miteinander verknüpfen, dann würden Sie, glaube ich, relativ schnell, das ist jetzt mein Vorurteil, wenn Sie so wollen, nachweisen können, dass eine schlechte Wohngegend dazu führt, dass die Menschen sich weniger bewegen, dass das weniger Bewegen dazu führt, dass sie eben zunehmen und dass sich daraus weitere Krankheiten entwickeln. Sie könnten also so eine Kausalkette erstellen und dazu muss diese Datengrundlage einfach geschaffen sein und die muss, beziehungsweise die muss nutzbar gemacht werden. Und das ist sicherlich nicht von, es kommt nicht von ungefähr, dass es eben die nationale Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland aufgebaut wird, um den Zugang zu Daten zu gewährleisten, dass es das Netzwerk Universitätsmedizin gibt und dass man eben in Europa versucht, einen europäischen Gesundheitsdatenraum zu schaffen, den EHDS. Und letztendlich all das soll dazu führen, dass Daten, die existieren, auffind, also Sie kennen das vielleicht, FAIR, dass Daten auffindbar sind, also findable, A, accessible, I, interoperable und R, reusable. Und das Ganze soll eben dazu führen, dass wir das Beste aus den Daten machen, die da sind, indem wir sie höchstmöglich nutzen und zwar so, dass sie dann wieder Erkenntnisse bringen, die zum Wohl der Bevölkerung genutzt werden können. Und dazu müssten wir sie einfach nur nehmen, was da ist. Nicht umsonst sagt man, dass Daten das neue Öl sind.
Ja, das Dank, erstmal vielen Dank. Und um vielleicht dann jetzt zum Abschluss, gegen Abschluss des Gesprächs auf eine positive Note einkehren zu können, was macht oder woraus könnte man denn jetzt Hoffnung schöpfen, dass wir als Gesellschaft, als Land eben diese Adipositas-Epidemie in den Griff kriegen? Gibt es da Dinge, die Sie hoffnungsvoll stimmen?
Ja, ich hatte das ja schon gesagt. Ich glaube, die Tatsache ist, dass dass Prävention so stark in aller Munde ist, ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass die Leopoldina sich dem Thema Adipositasprävention zum Beispiel wieder gewidmet hat, ist auch einfach klar, dass man sagt, es ist Zeit, sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt Ich finde diesen englischen Begriff schön. Ich glaube, es gibt eine umfassende Awareness, dass Prävention im Moment der Hoffnungsschimmer ist, auch die Kosten im Gesundheitssystem zu senken und dass es besser ist als Reparaturmedizin. Und da Sie beide gesagt haben, wie gerne Sie Sport treiben, ich glaube, dass Sie ganz kräftige Knochen haben. Und dass sie später in ihrem Leben viel weniger Probleme haben werden mit Osteoporose. Das heißt, wenn die Kinder draußen hopsen und springen, kriegen sie auch wieder stärkere Knochen. Und auch das ist einfach für mich momentan ist der Hoffnungsschimmer, dass wir uns alle wieder darauf besinnen, dass wir dafür ausgelegt sind, uns zu bewegen, gesund zu ernähren und dass wir irgendwann mal auch mit entsprechenden, gerade wenn es sich um genetisch bedingte Adipositas handelt, mit entsprechender Medikation einfach das ins Griff kriegen und die ganzen Sekundärkrankheiten, die kommen, damit aufhalten können. Also ja, es ist eine Awareness da, dass Prävention besser ist als Reparaturmedizin und ich glaube, dass wir es damit in den Griff kriegen.
Frau Professor Pigut, vielen Dank für das Gespräch.